Auch ich grüße euch heute Morgen ganz herzlich an diesem knackigen 26. Dezember. Als wir diesen 26. Dezember geplant hatten, war der als Abendmahlgottesdienst geplant. Das hat sich nun alles ein bisschen verschoben und trotzdem wird der Impuls heute ein bisschen um die Passion Jesu gehen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Hattet vielleicht was Weihnachtliches erwartet, aber es wird mehr in Richtung Passion unseres Herrn gehen. In Nordamerika bei den Indianern lebte einst ein sehr kluger Indianerhäuptling und er war sehr bekannt für seine Klugheit. Als sie im Sommer eine Indianerversammlung hatten, wo alles besprochen wurde für die kommenden Wochen, fragte am Schluss noch ein Indianer den Häuptling: Großer, kluger Häuptling, kannst du uns sagen, wie der kommende Herbst wird? So überlegte der Häuptling kurz und sagte sich: Wenn ich sage, er wird mild, werden die Indianer faul sein und kein Holz sammeln. Wenn ich aber sage, er wird kalt, hart und sehr lang, dann werden sie fleißig sein und reichlich Holz sammeln. So teilte er ihnen mit, dass es ein sehr langer, kalter, harter Winter wird. Dann kam der Herbst. Und er war überraschend und außergewöhnlich sehr mild. Und er befürchtete, dass auch der Winter so mild wird. Und da wurde es ihm etwas mulmig. Und er bekam Angst, dass er das Vertrauen seiner Indianer verlieren würde. Er überlegte in seiner Not, was er tun könnte, sattelte sein Pferd und ritt zur nächsten mythologischen Station der Weisen, um sie zu fragen, wie der Winter wird. Als er dort angekommen war, staunte er über die vielen Computer- und Satellitenschüsseln, was da alles hämmerte und tackerte, und fragte den weisen Wissenschaftler, ob sie ihm sagen könnten, wie der kommende Winter wird. Oh, sagte der Wissenschaftler, das kann ich dir sagen, der kommende Winter wird sehr lang, knallhart und extrem kalt. Da atmete der kluge Häuptling auf, dass er mit seiner Prognose doch richtig läge. Dann fragte er noch den weisen Wissenschaftler: Respekt, habt ihr das alles mit euren vielen Schüsseln und Satelliten und Computern und euren Messgeräten rausbekommen? Nein, nein, lachte der weise Wissenschaftler. Wir haben die Indianer beobachtet und die sammeln dieses Jahr Holz wie die Verrückten. Die Frage in unserer Zeit ist vielleicht genauso wie bei dem Häuptling: Woran orientiere ich mich oder woher beziehe ich meine Informationen in dieser Zeit? Und auf diese Frage werde ich am Ende nochmal zurückkommen. Ich habe zwei Punkte, um die es heute Morgen gehen soll. Das sind zwei Punkte im wahrsten Sinne des Wortes. Der erste Punkt ist ziemlich weit oben und heißt Höhepunkt. Wir sind noch nicht ganz am Ende des Jahres, aber man kann sich fragen und schon mal überlegen, wo war dieses Jahr für mich der eine oder vielleicht auch mehrere Höhepunkte in meinem Leben? War es vielleicht eine überstandene Krankheit? War es ein runder Geburtstag? War es ein Umzug? War es eine Hochzeit? War es der Urlaub auf dem Ponyhof? War es vielleicht eine Sommerbibelschule? War es ein neues oder gebrauchtes Auto? War es die 5 Wochen Aufenthalt in Europa, wie bei meiner Schwester, die außerhalb von Europa liegt, für die das ein Höhepunkt ist, hier zu sein in Europa? War es eine Geburt? War es eine Neugeburt? War es eine Wende in meinem Leben? Eine Sinneswandlung? War es vielleicht ein Einsehen? War es vielleicht eine Versöhnung? Das kannst du dich in den nächsten Tagen bis Silvester noch fragen. Da sind ja noch ein paar Tage hin. Ich hatte mich schon einmal gefragt immer, gibt es in der Bibel einen Höhepunkt? In diesen Tagen denkt man natürlich, Weihnachten, das ist die Geburt, das ist bestimmt der Höhepunkt der Bibel. Ostern, das Sterben und die Auferstehung Jesu und dann später vielleicht ist Himmelfahrt der Höhepunkt in der Bibel. Oder Pfingsten. Ich kam dann eher zu dem Ergebnis, dass es in der Bibel vielleicht verschiedene Höhepunkte gibt. Von der Schöpfung, von vielen Parallelen im Alten Testament, die auf Jesu hinweisen, bis hin zu den Evangelien, bis hin zur Offenbarung, wo uns schon vielleicht ein paar kleine Einblicke in den Himmel gegeben werden. Ortswechsel, Zehnwechsel. In diesem Sommer fuhr ich in der Nähe des Mittelpunkts Deutschlands vorbei. Es sind zwar nicht viele hier, aber weiß jemand von euch, wo der Mittelpunkt Deutschlands ist? Der Olaf weiß es, das weiß ich genau. Gut. Eigentlich dachte ich immer, es ist in Bad Hersfeld am Kirchheimer Dreieck in Hessen, weil dort viele Paketversender ihre deutschlandweite Drehscheibe haben. Da kommt vom Norden, vom Süden alles zusammen, wird über Nacht sortiert und geht dann wieder nach Norden und Süden oder dorthin, wo es soll. Aber nein, es ist nicht Bad Hersfeld. Es ist ein kleiner, abgelegener Ort, logistisch total uninteressant, namens Niederdorla im Unstrut-Hainich-Kreis in der Nähe von Mühlhausen, in der Nähe vom Kloster Volkenroda. Das ist mitten in Thüringen und ist ca. 80 Kilometer von Bad Hersfeld entfernt. Und das ist der Mittelpunkt Deutschlands. Und ab diesem Zeitpunkt fragte ich mich eigentlich immer mehr, gibt es vielleicht auch in der Bibel einen Mittelpunkt statt vielleicht den einen Höhepunkt? Und die Frage wurde mir immer prägnanter und immer tiefer. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich mathematisch sehe und zu Hause die NEÜMA Aufschlag genau in der Mitte, wo komme ich da raus? Da komme ich raus bei Sprüche 5. Aber das ist nicht der Mittelpunkt der Bibel. Und so habe ich noch ein bisschen weiter gesucht. Und irgendwann hatte ich mal einen Vortrag gehört von Dr. David Jaffin, der den Psalm 22 als den Mittelpunkt der Bibel betitelte. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, neben Höhepunkt, den Mittelpunkt. Er hat ein Buch noch dazu geschrieben, das Buch heißt Jesu, du Sohn Davids, und dort beschreibt er mehrere Psalmen, unter anderem auch diesen Psalm 22 und nennt ihn den Leidenspsalm Jesu, der das ganze Evangelium in einem Psalm widerspiegelt, wovon ich dann euch ein paar Gedanken noch mitgeben möchte. Dieser Psalm 22 wurde von David in einer ganz notvollen Situation geschrieben, und seine Worte erfüllten sich 1000 Jahre später buchstäblich mit Jesu Passion. Also zwischen dem, was wir dann hören vom Alten Testament und Neuen Testament, liegen ungefähr 1000 Jahre. Man geht davon aus, dass unser Herr Jesus in der Dunkelheit am Kreuz diesen Psalm gebetet hat. Warum? Jüdische Ausleger berichten, wenn man in dieser Zeit einen oder den wichtigsten Vers aus dem Psalm zitiert hat, dann hat das stellvertretend für den ganzen Psalm gegolten, den der Vorgetragene zitiert hat. Ich werde euch jetzt diesen Psalm 22 vorlesen. Und vielleicht, du zu Hause oder hier, schließt dir mal die Augen und stellst dir vor, du ständest jetzt in Jerusalem, mitten vor dem Kreuz bei der Kreuzigung. Dazwischen wird mal eine Wende kommen, da sage ich nur kurz was dazu in dem Psalm, nur dass ihr schon wisst, dass wenn ich sage, jetzt kommt die Wende, dass da eine ganz andere Szene losgeht. Psalm 22, ein Psalmlied von David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg? Du hörst mein Schreien nicht. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe bei Nacht und ich finde nicht Ruhe. O Heiliger du, der in Israels Lobliedern wohnt, unsere Väter vertrauten auf dich, sie vertrauten, du hast sie befreit, sie schrien zu dir, haben Rettung gefunden. Sie vertrauten auf dich, wurden niemals enttäuscht. Aber ich bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Die mich sehen, die spotten über mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat auf Jahwe gewälzt, der mag ihn jetzt retten. Er hat Gefallen an ihm. Aus dem Mutterleib hast du mich gezogen, an der Brust meiner Mutter mich Vertrauen gelehrt. Du bist mein Schutz, seit mein Leben begann. und mein Gott, von meiner Mutterleib an. Sei mir nicht fern in meiner Not, nur Angst ist bei mir, kein Retter ist da. Gewaltige Stiere kreisen mich ein, von Büffeln aus Basan bin ich bedrängt, sie reißen die Mäuler gegen mich auf, raubgierische Löwen brüllen mich an, ich zerlaufe wie Wasser auf trockener Erde, ausgerenkt sind meine Glieder und mein Herz zerschmilzt wie Wachs, als ob es in meinen Gedärmen zerfließt. Meine Kraft ist vertrocknet, dürr wie ein Scherben. Meine Zunge klebt, am Gaumen haftet sie fest. In den Staub des Todes hast du mich gelegt, denn mich umlauert die Meute der Hunde. Übles Gesindel hat mich umringt und hat mir Hände und Füße durchbohrt. All meine Knochen könnte ich zählen, sie stehen dabei und gaffen mich an. Meine Kleider teilen sie unter sich auf, und mein Gewand verfällt ihren Los. O Jahwe, du, bleib mir nicht fern. Du meine Stärke, hilf mir ganz schnell. Rette mich vor dem Schwert meiner Feinde. Mein Leben aus der Gewalt dieser Hunde. Reiß mich aus dem Rachen der Löwen, von den Hörnern der Büffel ziehe mich weg. Jetzt kommt die Wende. Ich will deinen Namen den Brüdern verkünden. Vor der ganzen Gemeinde preise ich dich, lobt Gott alle, die ihr ihn fürchtet. Ihr Nachkommen Jakobs, bringt ihm das Lob. Israels Enkel erschaudert vor ihm. Er hat nicht verachtet, den Bedürftigen nicht verschmäht, hat sein Gesicht nicht abgewandt, hat seinem Hilfeschrei gehört. Dir gilt mein Lob in der großen Gemeinde, meine Versprechen, die löse ich ein. Und die Gott fürchten, sehen mir zu. Die sich vor ihm beugen, die essen sich satt. Die ihn suchen, die loben Jahwe. Für mich lebe euer Herz auf. Es werden daran denken, die Enden der Erde. Zu Jahwe sich bekehren die Völker der Welt und sich beugen vor ihm. Denn Gott ist der König, er beherrscht über jedes Volk. Dann beugen sich nieder alle Reichen der Erde. Dann knien vor ihm, die zu Staub hinabfuhren, und jeder, der sich nicht selbst am Leben erhält. Ein neues Geschlecht darf ihn nun sehen, ihn nun dienen, erzählen vom Herrn, dem künftigen Stamm. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit schildern, dem Volk, das noch geboren wird, denn er hat es vollbracht. Ich durfte die Augen wieder aufmachen. Aus dieser Fülle von den Versen will ich euch drei Verse mit euch kurz anschauen daraus, und die sich zeigen, wie sich die Schriften bei der Kreuzigung unseres Herrn Jesus erfüllt haben. Der erste Punkt ist der Vers 2 aus dem Psalm 22, wo steht: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind bekannte Worte, die der Herr Jesus am Kreuz in Matthäus 27 schildert. Dann gegen 3 Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir müssen uns vorstellen, es ist mitten in den 3 Stunden Dunkelheit, wo unser Herr Jesus am Kreuz hängt. Alle haben ihn verlassen. Das Volk, die Heiden, und auch alle seine Jünger, und er hängt dort ganz allein. Anscheinend siegen gerade die Mächte und Kräfte der Dunkelheit, und Jesus erlebt unser Gericht. Das Gericht der Sünde, das dort gerade passiert. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann ist das mein Gericht, aber auch dein Gericht, was er dort vollzieht. Aber er übernimmt es stellvertretend für uns dort am Kreuz, an unserer Stelle, weil wir dort eigentlich hängen müssten. Zweiter Punkt. Der Vers 17 und 18. Übles Gesindel hat mich umringt und hat mir Hände und Füße durchbohrt. Alle meine Knochen könnte ich zählen. Dazu noch aus Psalm 34, Vers 21. Er behütet alle seine Glieder dass nicht eins davon zerbrochen wird. Dann springen wir wieder ins Neue Testament, Johannes 19, Vers 36. Denn das alles geschah, damit die Voraussagen der Schrift erfüllt würden. Es wird ihm kein Knochen gebrochen werden. Durchgraben oder durchbohrt, das ist die genaue Bezeichnung eines Gekreuzigten, in dem Fall unseres Herrn Jesus. So Davids kannte man überhaupt noch nie die Hinrichtungsart Kreuzigung. Und auch bis in die Zeit von Jesu hinein war Kreuzigung überhaupt kein Thema, weil die Juden nur als Hinrichtung die Steinigung kannten. Die Römer als Besatzer von Israel, sie hatten diese Form mit nach Israel gebracht. Das heißt, wo David damals den Psalm geschrieben hat, konnte keiner ahnen, dass es irgendwann mal eine Kreuzigung gibt. Aber er hat diese Verse schon niedergeschrieben, Hände und Füße wurden durchbohrt, was dann 1000 Jahre später an Jesus vollstreckt wurde. Interessant ist auch noch dieser Vers 18. Das Passahlamm, was in Jerusalem geschlachtet wurde, durfte keine zerbrochenen Knochen haben. Als der Herr Jesus starb, um die Uhrzeit zu Passa, wurden gerade die Passahlämmer in Jerusalem geschlachtet. Der Jesus wurde das Passahlamm, der sein Leben für uns gab. Und der dritte Punkt ist dieser letzte Vers, diesem Psalm 22, ein neues Geschlecht darf ihm nun dienen, erzählen vom Herrn dem zukünftigen Stamm. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit schildern dem Volk, das noch geboren wird, denn er hat es vollbracht. In Johannes 19, Vers 30 steht, wo der Herr Jesus sagt, es ist vollbracht. Wo ich euch den Psalm vorgelesen habe, ist von Vers 1 bis 22 sind Leitversen, die von völliger Verlassenheit, von Schmerz, von Gericht erzählen. Und dann gibt es zwischendrin diese Wende, die ab Vers 23 bis 32 aufwärts geht, bis dorthin, wo der Jesus sagt, es ist vollbracht. Bis Vers 22 wird haargenau und detailliert voraus beschrieben, was der Herr Jesus am Kreuz erlebt. Und ab Vers 23 wird die Bedeutung des Kreuzestods Christi für die Heiden, für die Gemeinde uns und für die ganze Welt erklärt. Unser Herr Jesus hat mit dem Satz, es ist vollbracht, alles erfüllt, was er erfüllen musste. Alle Beweise waren geliefert, dass der Messias der Sohn Gottes ist. Solange es Leben auf der Erde gibt, wird es auch Nachfolger von Herrn Jesus geben. Sie werden und müssen sein Kreuz predigen, weil er unsere Schuld, Sünde und Gericht getragen hat. Was hat nun diese Mitte mit mir und heute zu sagen? Könnte man sich fragen. Lasst es mich mit einem Bild beantworten. Das ist ein Bild von Wirbelsturm. Es ist nachgewiesen, dass im Zentrum der Mitte oder dem sogenannten Auge von Tornados oder Wirbelsturm es eine Zone mit niedrigem Luftdruck gibt. Während rundherum der Sturm tobt, ist es im Mittelpunkt windstill und trocken. Und da musste ich so denken, vielleicht sind das Wirbelstürme unserer Zeit. Wenn wir die vergangene Zeit so anschauen, sagen viele, es sind stürmische Zeiten. Mit Covid, wieder reichlich zunehmender Inflation. Wir erleben viele Mängel in Prozessen der Industrie. Wir merken, dass auch Hass und Gewalt wieder zunimmt in vielen Bereichen des Lebens. Und vieles mehr. Ich habe hier nur einen kleinen Auszug geschildert und euch gezeigt. Aber wir werden diesen Sturm nicht aufhalten können. Aber wir dürfen uns in das Auge, in der Mitte, in den Mittelpunkt dieses Sturmes begeben oder flüchten. Und das ist unser Herr Jesus Christus, der den Überblick über diese Wirbelstürme dieser Zeit hat in dessen Hand wir geborgen sind, wenn wir in dieser Mitte bleiben, dann reißt uns auch nichts weg, wie bei den Tornados. Kommen wir zum Schluss. Wir kommen auf die Eingangsfrage zurück. Woran orientierst du dich? Ich möchte noch weiter fragen, was mache ich mit meiner verbleibenden Zeit, die mir hier noch auf Erden bleibt? Was mache ich an dem Platz, wo Jesus mich zurzeit hingestellt hat? Jonas hatte uns letzte Woche 3 Schlagwörter zum Merken mitgegeben. Und ich möchte enden auch mit 3 Impulsen zum Merken für die kommende Zeit. Im Zusammenhang, dass der Herr Jesus unser Mittelpunkt des Lebens ist, sagte Jürgen Fischer vor kurzem mal, schon eine Weile her, auf die Frage, was ist wichtig in diesen Tagen? Und hatte 3 Schlagwörter, die ich euch gern mitgeben würde. Erstens, Gutes tun. Zweitens, evangelisieren. Drittens, ihm ähnlicher werden. Ich denke, das spricht für sich. Nochmal für alle am Telefon. Erstens, Gutes tun. Zweitens, evangelisieren. Drittens, ihm ähnlicher werden. Zu allerletzt hat der eine oder andere vielleicht jetzt schon an das Lied Mittelpunkt aus unserem Liederbuch gedacht. Ich gebe zu, ich bin ein Fan von Klassikrock. Das ist eine Mischung aus Sinfonieorchestern und Rock oder flotte Musik. Und für mich war es eine Mischung aus Höhepunkt und Mittelpunkt, dass im Dezember 19 dieses Lied aus unserem Liederbuch, dieses Worship-Lied, zusammen mit einem Streichklassikorchester in Stuttgart live aufgenommen wurde. Und um die Band ein bisschen zu entlasten, dürft ihr euch jetzt nochmal zurücklehnen, dürft dieses Lied jetzt in dieser Version anhören, anschauen und auch gegebenenfalls zu Hause mitsingen. Ich wünsche uns allen in diesen Tagen, dass er der Mittelpunkt in der kommenden Zeit wird. Amen.